Tomorrowland, ein Traum wird Wirklichkeit. Es geht um die Schriftgelehrten und Gelehrte hört sich ja erstmal gar nicht so schlecht an, oder? Das hört sich nach Kompetenz an, das hört sich nach Wissen an, nach Leuten, die zugehört und verstanden haben, nach Leuten, die Durchblick haben. Kann immer mal sehr sinnvoll sein, so jemanden an seiner Seite zu haben. Schriftgelehrte klingt da schon ein bisschen anders. Spricht Jesus nicht total negativ über die? Also sind das nicht die Pharisäer? Ist Schriftgelehrter nicht irgendwie fast dasselbe wie Heuchler? Tatsächlich, Andrea hat es ja schon gesagt, kommen sie auch in der Weihnachtsgeschichte vor, aber nur am Rand und relativ neutral. Aber vor allem durch das, was hinterher über sie gesagt wird, ist es schon so ein bisschen schwierig, was über sie ausgesagt wird. Also das Bild ist nicht so sehr freundlich. Wer waren sie eigentlich? Worauf haben sie gewartet? Wovon haben sie geträumt? Ist es in Erfüllung gegangen? Oder hat Gott ihre Zukunftsträume zurechtgerückt, abgelehnt? Was sagen uns die Schriftgelehrten heute? Tomorrowland, ein Traum wird Wirklichkeit. Die Schriftgelehrten. Ich bete noch kurz. Jesus Christus, ich bitte dich darum, dass du uns begegnest, dass du in unsere Herzen hineinredest, durch das, was wir heute Morgen in deinem Wort in der Bibel anschauen. Ich sage dir danke dafür, dass du, der lebendige Gott, nicht nur irgendwann mal auf die Welt gekommen bist, sondern dass du jetzt noch gegenwärtig bist und dass wir dich kennen können. Schön, diese Zeit hier mit dir zu haben und öffne du uns die Augen für dein Wort. Amen. Was ist eigentlich passiert? Ich lese zu Anfang erstmal die Bibelstelle in der Weihnachtsgeschichte, wo die Schriftgelehrten vorkommen. Wer letzte Woche da war, wird sich erinnern, es ist eigentlich der gleiche Text, den Arne gelesen hat. Ich lese nicht ganz so viel. Steht in Matthäus 2 in den ersten Versen. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Herodes hatte als König zwar ja, im weitesten Sinne irgendwie jüdische Wurzeln. Er war Idumäer und die Idumäer, das ist so eine Volksgruppe, die irgendwie ein paar hundert Jahre vorher irgendwie zum Judentum konvertiert ist. Also bei einer Nation, die sich selbst über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg definiert, ist das nix. Das ist das, was ja, hier die Zugezogenen sind. Die Neugeschmeckte, die Ringeritschte, wie man auch immer dazu sagt, so, du kommst dazu, aber eigentlich gehörst du nicht dazu, nicht wirklich. Herodes, da kam dann einfach auch noch der Machtanspruch dazu, der Umgang mit der eigenen Familie, die er dann aus Konkurrenzgründen umgebracht hat und, und. Dieser Mann hat aber Geld gehabt, das heißt also, er hat sich einen Stammbaum konstruiert, einen Stammbaum, der da, in dem festgeschrieben war, hey, Herodes stammt von den Exiljuden damals aus Babylon ab, so in direkter Linie. Und er selbst hat es nicht geglaubt, auch niemand sonst, aber es gab dieses Papier. Allerdings kennt dieser Herodes sich halt in der Bibel nicht besonders gut aus. Das heißt, die Sterndeuter kamen zu ihm und sagen, wir wenden uns an dich, erste Adresse, es soll ein König geboren worden sein. Und bei dem klickt es sofort. Und er sagt, König, Moment, da war was. Messias, Christus, der Gesalbte Gottes. Das muss es sein. Und er ruft Profis. Er ruft, was hier steht, die Schriftgelehrten und die Priester zu sich. Und die sollen ihm weiterhelfen. Tatsächlich können die einbestellten Gelehrten seine Frage sofort beantworten. Das ist einfach mal so fürs Setting außenrum. Aber wer sind diese Schriftgelehrten, die Herodes jetzt hier geholt hat? Erstaunlicherweise, also zur Zeit von Jesus, konnte fast jedes Kind lesen und schreiben. Wir gucken 2000 Jahre zurück in eine völlig andere Kultur. Aber in dieser Zeit war es völlig normal, jüdische Kinder konnten lesen und schreiben. Die sind zur Schule gegangen, anders als in den meisten anderen Nationen. Mit 6 Jahren ging es los, dass sie in die Synagoge gegangen sind und da lesen und schreiben gelernt haben. Und nicht nur das, sie haben die Tora auswendig gelernt. Also diese ersten 5 Bücher Mose. Mal eben so. Ja, sie hatten 4 Jahre Zeit. Aber wenn ihr euch das in eurer Bibel anguckt, also angefangen mit irgendwelchen spannenden Abrahamsgeschichten bis hin zu irgendwelchen Geschlechtsregistern, ja, die haben das auswendig gelernt. Und sie haben das nach ein paar Jahren gekonnt. Danach, so von 10 bis 13, 14, kam so dieser zweite Teil der Schulbildung. Da hat man, ihr könnt es euch vorstellen, einfach den Rest des Alten Testaments der damaligen Bibel gelernt. War ja nicht mehr so viel übrig. Nur noch so ein Buch so wie Jesaja mit über 60 Kapiteln und vielen anderen. All das haben die Kinder gelernt. Trotzdem, das waren nicht die Schriftgelehrten. In heutigen Maßstäben würde man sagen, wow, ey, so ein Bibelwissen, gewaltig. Aber das waren nicht die Schriftgelehrten. Es gab nämlich noch ein Level oben drüber. Und das waren diejenigen, die sich bewährt hatten als die das Ganze nicht nur wussten, sondern die echt clever waren, die jetzt nicht nur irgendwelche Plagen, die Habakuk erwähnt, rückwärts aufzählen konnten, sondern die in der Diskussion mit dabei waren. Da blieben dann auch wirklich nur noch die Jungs, die Männer übrig, die dann eine Zusatzausbildung machen konnten, eine schwere Aufnahmeprüfung bei einem Rabbiner bestehen, dann mit dem durchs Land ziehen und sich quasi zum Schriftgelehrten ausbilden lassen. Zu jemandem, der sich hauptsächlich mit der damaligen Bibel beschäftigt. Die Leute hier, die ruft Herodes zusammen. Leute, die hauptberuflich mit Auslegen und Weitergeben von der Heiligen Schrift beschäftigt sind. Ein paar davon gehören zur jüdischen Oberschicht, Sadduzäer, diejenigen, die die Hohepriesterfamilie stellen. Die meisten gehören zu den Pharisäern. In den Evangelien werden die ja fast synonym verwendet. Ganz oft steht Pharisäer und Schriftgelehrte. Es steht zusammen da oder es steht austauschbar da. Und was sind das für Typen? Das sind Menschen, die die Bibel ganz besonders ernst nehmen. Sie engagieren sich sozial. Sie haben ein besonderes Heiligungsverständnis, Heiligkeitsverständnis. Die Trennung von der Welt ist ihnen ganz, ganz wichtig. Also es gibt dann so Geschichten von Pharisäern, die dann durchaus gesagt haben, wenn der Schatten von jemandem, den sie als Sünder erachtet haben, auf ihre Füße gefallen ist, dann sind sie erstmal zum Waschen gegangen. Also ein Heiligkeitsverständnis, was schon sehr special war. Leicht vereinfachend könnte man sagen, die Pharisäer von damals waren die Evangelikalen von heute. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern das waren Menschen, die die Bibel wirklich ernst genommen haben. Das war ihnen total, total wichtig. Die hätten alles dafür getan. Die waren Heiligkeitsbestrebungen, all das war da. Pharisäer, die Evangelikalen von heute, nicht hundertprozentig, aber schon mit vielen Parallelen. Angela Merkel hätte sie wohl damals intensiv jüdische Menschen genannt, so wie sie die Evangelikalen als intensiv evangelisch beschrieben hat. Aber was ist eigentlich seltsam bei diesen Menschen, bei diesen Pharisäern? Was ist eigentlich seltsam an ihrem Verhalten? Die Schriftgelehrten kennen die Bibel und sie kennen sie richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie viele von uns jetzt eine Bibel in die Hand nehmen würden und mit drei Handgriffen das Buch Micha aufgeschlagen hätten. Die Schriftgelehrten konnten es. Sie brauchten es gar nicht aufschlagen. Das war alles hier. Das kannten sie auswendig. Du aber, Bethlehem Ephrata, bist zu klein, um zu den Landstädten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird in Israel. Seine Wurzeln reichen zurück bis in die Urzeit. Seine Herkunft steht von Anfang an fest. Darum wird die Not nur so lange anhalten, bis eine Frau das Kind zur Welt gebracht hat. Dann wird der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Menschen in Israel. Er wird auftreten und sein Volk weiden. Dazu gibt ihm der Herr die Kraft und die Macht. Sie liegt in dem Namen des Herrn, seines Gottes. Dann wird man wieder sicher im Land wohnen können, denn seine Macht reicht bis zum Ende der Welt. Micha 5, die ersten Verse. All das haben die Schriftgelehrten sofort im Blick, als Herodes sie fragt. Sie kennen die Prophezeiung auf den Messias. Diese Prophezeiung hier, die Prophezeiung, die Andrea zitiert hat und noch viel mehr. Das haben sie alles abrufbar. Sie wissen, dass der Messias ein Nachfahre von David sein wird und dass ein Bethlehem zur Welt kommt. Sie wissen, dass er Frieden und Freiheit herstellen, im Land wiederherstellen wird. Mit diesen Informationen versorgen sie Herodes und dann gehen sie nach Hause. Wo ist ihre Neugier? Wo ist ihre Erwartungshaltung? Also das, was man auch Glaube nennen könnte. Wo ist ihr Einsatz? Da sind ein paar Sterndeuter wochenlang unterwegs aus dem Ausland angereist. Leute, die eigentlich keine Ahnung von Gott haben. Und die sagen, es flasht uns so, was wir da erwarten, dass wir alles auf uns nehmen, um das kennenzulernen. Und unsere Schriftgelehrten ist der Weg nach Bethlehem zu weit. Na gut, von Jerusalem aus sind das ja auch immerhin 8 Kilometer. Das ist richtig viel, da muss man schon mal über eine Stunde laufen. Und das alles nur für den Messias? Och, muss nicht sein. Da setzt man sich doch lieber wieder hinter seine Bücher, oder? Also das ist jetzt überspitzt dargestellt, aber wir kennen die Gründe nicht. Wir wissen nicht, warum diese Schriftgelehrten nur so ganz, ganz am Rande vorkommen. Aber wenn wir sehen, wie Schriftgelehrte und Pharisäer in den übrigen Evangelien noch beschrieben werden, merken wir, da scheint so eine Linie drin zu sein. Also das waren offensichtlich Menschen, die sich wahnsinnig gut in der Bibel auskannten und die trotzdem so ihre Schwierigkeiten damit hatten. Was kritisiert Jesus an ihnen? Später, nicht in der Situation jetzt. Er war ja gerade als Kind in der Krippe, da war noch keine Kritik da. Immer wieder gerät er später mit ihnen aneinander. Und einmal wird er sehr, sehr ausführlich. Und er warnt die Schriftgelehrten und er warnt auch Menschen vor den Schriftgelehrten. Matthäus 23 ist ein ganzes Kapitel im Matthäus-Evangelium, wo er sehr, sehr deutlich wird. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, denn ihr versperrt den Menschen den Weg zum Himmelreich. Ihr selbst geht nicht hinein und ihr hindert auch alle anderen daran, die hineingehen wollen. Das sagt derselbe Jesus, der einen Zöllner und Sünder wie Zachäus anlächelt und sagt, Zachäus, komm runter von deinem Baum. Heute muss ich bei dir zum Essen kommen. Was sagt Jesus ihnen hier? Ihr wollt letztlich dieses Reich Gottes gar nicht? Kein Wunder, dass sie sich nicht auf den Weg gemacht haben. Aber man, wir können jetzt zurückgucken und sagen, ach, böse Pharisäer, damals. Aber wie ist das mit uns? Mit uns, ich sag mal, evangelikalen Pharisäern. Wenn ich das Klischee nehme, das wir heute meistens an die Evangelien anlegen, dann fühlt sich das beim Lesen so an, Jesus, der Sohn Gottes, ist unterwegs mit seinen Jüngern. Und die Jünger, die fühlen sich so ein bisschen an wie, das sind die Christen, das sind die Guten, das sind wir. Und dann gibt es Leute, die sich ihnen in den Weg gestellt haben. Das sind die Pharisäer, das sind die Bösen, das sind die Juden. Das würde niemand so direkt sagen, weil das hört sich ja irgendwas zwischen albern und antisemitisch an, aber schwingt es nicht manchmal mit? Wenn es stimmt, dass die Pharisäer die ernsthaften Gläubigen der damaligen Zeit gewesen sind, so wie es heute die Evangelikalen sind, dann ist es schon sehr spannend, wenn wir jetzt in die Weihnachtsgeschichte gucken. Wer kommt denn da alles vor? Okkult geprägte Astrologen, die sich auf den Weg gemacht haben. Hirten als Bodensatz der Gesellschaft. Aber die Frommen, die fehlen. Kein Frommer am Stall. Das sind zwei Gedanken, die mir dazu kommen. Weihnachten ist sowas wie die Umwertung der Werte. Bis heute betonen wir, dass Gott Mensch geworden ist, um Sünder zu retten. Und wir meinen oft damit diejenigen, die sowieso alles wissen. Also dieses Du Bethlehem, bist nicht die kleinste aller Städte, die solche Sachen intus haben, die das kennen vom Kindergottesdienst an. Wir meinen damit, dass Gott denen begegnet, die sich sowieso schon in Gemeinden treffen und die versuchen, möglichst heilig zu leben. Nur mal zum Nachdenken, solche Menschen waren damals nicht im Stall. Und ich merke, nicht nur, dass Weihnachten das umwertet, der Blick in den Spiegel tut mir persönlich hier sehr gut. Denn wenn ich dann realisiere, dass wir so etwas wie die Schriftgelehrten sind, ich vorneweg, wie ist es dann mit mir? Wie ist es mit diesen Vorwürfen, die Jesus auch den Schriftgelehrten macht? Lade ich anderen Menschen Lasten auf, die ich selbst nicht bereit bin zu tragen? Was ist mir wichtiger? Fromm sein oder fromm scheinen? Bibeltreue oder echtes Fragen, wie ich Gottes Liebe heute leben kann? All diese Punkte und noch viel mehr spricht Jesus in Matthäus 23 an, als er die Schriftgelehrten kritisiert. Und so langsam denke ich, okay, liebe Schriftgelehrten, ihr werdet mir unbequem. Aber ich glaube, da ist was Heilsames drin, in dieser Unbequemlichkeit. Und ich frage mich, kann man auch anders schriftgelehrt sein? Muss das so negativ bleiben? Du könntest dich jetzt entspannt zurücklehnen und sagen, ich bin ja kein Theologe. Ich bin kein Schriftgelehrter, ich verstehe mich gar nicht so als Schriftgelehrter, so gut kenne ich mich in meiner Bibel gar nicht aus. Ja, vielleicht ist es ein bisschen einfach. Ich komme da nicht so einfach raus aus der Kiste, aber ich glaube, es gilt für uns alle, die wir intensiv evangelisch leben möchten. Glücklicherweise gibt es in der Bibel auch Schriftgelehrte, die positiv dargestellt werden. Also einen mindestens. Ist lange her. Esra. Esra ist ein Schriftgelehrter, der wird dargestellt als, ich sag mal, eher rundum positiv. Es täuscht ein bisschen, dass das Buch im Alten Testament sehr weit vorne steht, weil das ist nicht zeitlich sortiert. Esra und Nehemia haben eigentlich, wenn man das mal zeitlich sortieren würde, ganz am Ende vom Alten Testament gelebt. Und dieser Esra ist ein Schriftgelehrter, dessen Selbstverständnis eine coole Herausforderung für die Pharisäer damals gewesen wäre und eine Herausforderung ist für uns. Da steht ein Vers in Esra 7, Vers 10, der so sein Selbstverständnis zusammenfasst. Esra widmete sich ganz der Aufgabe, das Buch mit den Weisungen des Herrn zu erforschen. Er hielt sich an Recht und Gesetz und er lehrte es in Israel. Erstens, Esra liest in der Bibel. Er studiert sie, er erforscht sie, er will wissen, was da drin steht. Zweitens, dabei bleibt es nicht. Er tut es, was da steht. Das heißt nicht, dass er immer alles geschafft hat, umzusetzen, aber es ist sein Ziel. Er probiert es und er setzt es um. Und drittens, Esra gibt das Gelernte weiter. Das ist das, was ein Schriftgelehrter machen soll. Studieren, umsetzen, weitergeben. Der Vers hier begleitet mich persönlich schon ziemlich lange. Ich habe gemerkt, als ich damals mit 21 an die Bibelschule gegangen bin, dass ich mich sehr schnell Richtung Pharisäer entwickle, weil ich habe eine relativ schnelle Auffassungsgabe. Ich saß da, ich habe Dinge gewusst. Mein Kopf ist hier geplatzt. Ich war, nur mein Leben kam nicht nach. Und habe gemerkt, ups, ich möchte doch die Bibel studieren, um Gott näher kennenzulernen. Aber ich möchte weder verkopft sein, noch mich zu einem Heuchler entwickeln. Esra hat mir damals geholfen. Er hilft mir immer noch. Er hilft mir, mich zu erden. Denn der Pharisäer in mir ist ganz schlecht totzukriegen. Schriftgelehrter. Stellt euch die Weihnachtsgeschichte einmal mit echten Schriftgelehrten vor. Also solchen, die ihren Titel verdienen. Die hätten dasselbe gewusst, was ihre Kollegen dem Herodes und den Sterndeutern erzählt haben. Aber sie wären geplatzt vor Neugier und vor Erwartung. Wahrscheinlich wären sie noch vor den Sterndeutern in Bethlehem gewesen. Sie hätten Jesus gefunden und sie hätten ihn angebetet. Sie hätten jetzt gewusst, dass Gottes Reich tatsächlich anbricht. Und sie hätten dieses Wissen mit jedem geteilt. Dann hätte unsere Weihnachtskrippe jetzt eine Figur mehr. Dann wären da nicht nur die, na gut, es sind ja noch nicht alle da, aber dann wären jetzt nicht nur Hirten und Sterndeuter da, dann wären da auch noch Schriftgelehrte dabei. Probiert mal irgendwo in Gedanken, wenn ihr eure Krippe zu Hause aufbaut, einen Schriftgelehrten mit dazu zu stellen. Vielleicht einfach auch für euch, für uns. Mir gefällt der Gedanke. Amen.